Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Missverständnisse und Nachlässigkeiten. Die Untersuchung zur Flucht eines verwahrten Mörders deckt Behördenfehler und Versagen auf. Wirtschaftsaussichten. Konjunkturforscher sind pessimistisch mit Blick auf die kommenden 6 Monate. Der ABB-Konzern optimistisch mit Blick auf die nächsten 5 Jahre. Ein Blick von außen. Italiens Staatsfinanzen werden künftig von EU-Kommission und Währungsfonds strikter überwacht. Und Griechenland. Die Finanzmärkte reagieren abwartend auf die Entwicklungen im finanziell und politisch weitgehend bankrotten Land. Wir berichten und fragen nach Erklärungen im Tagesgespräch mit Werner van Gent in Athen. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Ursula Furgler.
Mehrere Nachlässigkeiten und Missverständnisse haben es begünstigt, dass ein verwahrter Sexualstraftäter im Sommer flüchten konnte. Dies zeigt der Bericht, der im Auftrag der Neuenburger Behörden verfasst wurde. Im Juni war es einem mehrfachen Vergewaltiger und Mörder gelungen, während eines begleiteten Ausgangs zu fliehen. Gut 4 Tage später stellte sich der 65-Jährige der Polizei. Er war im Kanton Bern wegen Mordes und Vergewaltigung verurteilt worden, war aber in der Neuenburger Strafanstalt Bellevue auf unbestimmte Zeit verwahrt. Der Bericht bezeichnet die Strafanstalt als wenig geeignet für die Verwahrung von hochgefährlichen Straftätern. Außerdem habe das Personal trotz Warnungen auf angemessene Sicherheitsmaßnahmen verzichtet. Nach dem Vorfall am gestrigen Europa-League-Spiel in Rom ergreift der FC Zürich Maßnahmen. Für das nächste Auswärtsspiel der Europa-League am 1. Dezember in Lissabon werden keine Tickets für den Gästesektor freigegeben. Das bedeutet, der gesamte Gästesektor bleibt leer. Weitere Maßnahmen würden in Betracht gezogen, teilt der FC Zürich weiter mit. Beim Spiel gestern gegen Lazio Rom war ein Knallkörper explodiert. Mehrere Personen wurden verletzt. Die Schweizer Firmen sind wenig zuversichtlich für das nächste halbe Jahr. Eine Umfrage der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, der KOF, zeigt, die Geschäftslage hat sich in fast allen Bereichen verschlechtert. Für das Winterhalbjahr müsse man mit einer weiteren Verschlechterung rechnen. Die Hauptgründe sind nach Einschätzung der KOF die nachlassende Weltkonjunktur und der anhaltend starke Franken. Gut laufe es fast nur noch in der Baubranche und bei den Versicherungen. Der Stromkonzern Alpiq baut 450 Stellen ab, davon die Hälfte in der Schweiz. Betroffen seien vor allem der Stromhandel und das internationale Vertriebsgeschäft sowie regionale Geschäftseinheiten. Ziel sei es, die Betriebskosten bis Ende 2012 um rund 100 Millionen Franken zu senken. Die Staatsfinanzen Italiens sollen in Zukunft vom Internationalen Währungsfonds, vom IWF, überwacht werden. Italien habe dem zugestimmt, hieß es am Rande des G20-Gipfels in Cannes. Italien selber hat die Nachricht nicht bestätigt. Man wolle so das Vertrauen der Finanzmärkte in Italien stärken, hieß es. Bereits vor einer Woche hatte der italienische Ministerpräsident Berlusconi sich damit einverstanden erklärt, dass die EU-Kommission die Finanzen Italien überwacht. Mit der Überwachung des IWF soll jetzt der Effekt verstärkt werden. Urs Müller wird neuer Präsident des Schweizerischen Kantonalbankenverbands. Er tritt im März 2012 die Nachfolge von Peter Siegenthaler an. Urs Müller ist zurzeit Direktor und Chefökonom des Wirtschaftsforschungsinstituts BAK Basel. Daneben ist er als Dozent an der Universität Basel tätig. SP-Nationalrätin und Fraktionschefin Ursula Wyss will für einen Sitz in der Berner Stadtregierung kandidieren. Das hat Ursula Wyss in einer Medienmitteilung bekannt gegeben. Die Kandidatur muss von ihrer Sektion und der Stadt Berner SP bestätigt werden. Ursula Wyss sitzt seit 12 Jahren im Nationalrat. In spätestens 4 Jahren muss sie dieses Amt wegen einer parteiinternen Amtszeitbeschränkung abgeben. Die Berner Kantonspolizei erhöht ihre Präsenz an gefährlichen Fußgängerstreifen. Grund sind die tödlichen Unfälle von Schülern am Mittwoch, aber auch die Opferzahl, die allgemein gestiegen ist. Seit Anfang Jahr gab es im Kanton Bern laut Polizei 51 Tote im Verkehr, praktisch doppelt so viele wie letztes Jahr. Die Polizisten würden vor allem bei den Fußgängerstreifen in der Nähe von Schulen stehen und den Kindern Tipps geben. In Moskau ist ein Experiment der Raumfahrt zu Ende gegangen, ein simulierter Flug zum Mars. Die 6 Teilnehmer sind nach 17 Monaten in einem nachgebauten Raumschiff wieder in Freiheit. Es war das längste Isolationsexperiment in der Geschichte der Raumfahrtforschung. Das Experiment sollte zeigen, wie sich Marsflüge auf den Menschen auswirken. Insbesondere wollten die beteiligten Raumfahrtbehörden herausfinden, ob Menschen die Einsamkeit des langen Fluges zum Mars ertragen können.
12.36 Uhr. Die detaillierteren Berichte und Reportagen befassen sich heute Mittag mit dem Bericht zum Fall des entwichenen Verwahrten und mit interkantonalem Versagen, mit dem Stellenabbau bei Alpiq und generellen Veränderungen im Strommarkt, mit kurzfristigen und längerfristigen Erwartungen zu Konjunktur und Wachstum, mit Pyros und Petarden in Stadien und der wiederholten Frage, was kann man tun? Mit der Zürcher Nachtpension, wo Menschen ohne Zuhause ein Hotelzimmer auf Zeit finden. Und mit der griechischen Tragödie, mit einer Reportage aus einem Kaffeenion in Athen und dem Tagesgespräch mit Werner van Gent in der griechischen Hauptstadt. Jetzt Börsewetter und Verkehr.
Die Börsen reagieren verhalten positiv auf die neueste Entwicklung in der Griechenland-Krise. In Europa konnten die wichtigsten Indizes am Vormittag leicht zulegen. Damit zu den aktuellen Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.699 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 22,16 gehandelt, der Dollar zu 88,29 Rappen. Das Wetter. Im Norden ist es oft bewölkt mit einigen Aufhellungen. In der Westschweiz und in der Nähe des Juras gibt es lokal etwas Regen. Im Süden bleibt es bedeckt und der Regen verstärkt sich im Laufe des Tages. Es regnet zeitweise auch in den angrenzenden Alpenregionen. Die Höchsttemperatur liegt beidseits der Alpen bei 12 Grad, mit starkem Föhn bei 23 Grad. Am Wochenende fällt im Süden und in den Alpen teils anhaltender und starker Regen, besonders im Oberwallis, im Berner Oberland, in der Gotthardregion und im Tessin. Nördlich der Alpen fällt nur wenig Regen. Die Höchsttemperatur liegt bei 13 Grad, mit Föhn bei 18 bis 23 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Wie konnte das denn passieren, fragten sich letzten Juni viele, als ein verwahrter Mörder und Vergewaltiger fliehen konnte, auf einem begleiteten Ausgang am Neuenburger See. Nach 4 Tagen stellte sich der Mann der Polizei. Nun kommt der Bericht eines ehemaligen Bundesrichters zum Schluss, grobe Fehler sind passiert, sowohl bei den Neuenburger als auch bei den Berner Behörden. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Jean-Louis B. hat in den 70er Jahren eine junge Frau vergewaltigt und ermordet. Jahre später, auf einem Hafturlaub, vergewaltigte er auch seine Gefängnispsychologin. Der 65-Jährige untersteht den Berner Justizbehörden, wurde aber seit 2009 im Neuenburger Gefängnis Bellevue verwahrt. Die Gefängnisdirektion gewährte ihm begleiteten Urlaub. 3-mal ging es gut, das 4. Mal floh er. Seine beiden Begleiter, ein Mann und eine Frau, waren unbewaffnet, Jean-Louis B. nicht gefesselt.
Elle a organisé les conduites sans adopter des mesures de sécurité proportionnées aux risques concrets.
Keine einzige Vorsichtsmaßnahme sei ergriffen worden, stellt der ehemalige Bundesrichter Claude Rouillet fest. Die Neuenburger hätten die Berner zudem nicht über alle Ausgänge informiert. Der Bericht von Claude Rouillet lässt kein gutes Haar an den Neuenburger Strafvollzugsbehörden. Kritik müssen aber auch die Berner einstecken. Der Transfer von Jean-Louis B. 2009 in ein Neuenburger Gefängnis sei nur telefonisch besprochen worden.
Le service pénitentiaire n'a tenu aucun procès-verbal des tractations relatives à ce transfert, ce qui me paraît fort café.
Es gebe kein Protokoll, kritisiert Rouillet. Und das bei einem Mann, der als gemeingefährlich eingestuft werde. Zwar hätten Berner und Neuenburger bei einem Treffen über begleitete Ausgänge gesprochen, jedoch nur mündlich. Keiner der anwesenden Funktionäre habe aber gleichermaßen gut Deutsch und Französisch gesprochen, um alles richtig zu verstehen.
Ils n'étaient pas bilingues, de loin d'ailleurs, ni les uns ni les autres.
Die Wärter im Neuenburger Gefängnis Bellevue seien zudem nur ungenügend ausgebildet, um einen Fall wie Jean-Louis B. zu betreuen. Die Neuenburger Gefängnisdirektion habe die Gefährlichkeit des Verwahrten unterschätzt. Da es Neuenburg und Bern nicht zum gleichen Strafvollzugskonkordat gehören, habe auch nicht geholfen, sagt Rouillet. So hätten unter begleitetem Ausgang nicht beide dasselbe verstanden.
Est-ce que ce fédéralisme est encore adapté?
Das föderalistische Prinzip stoße an seine Grenzen, sagt der ehemalige Bundesrichter. Es wurden im Fall Jean-Louis B. viele individuelle Fehler gemacht, stellt der unabhängige Experte abschließend fest. Zudem habe die Koordination zwischen den Vollzugsbehörden der Kantone Bern und Neuenburg nicht geklappt. Man werde den Bericht studieren und Dinge ändern, versicherte Jean Studer, Justizdirektor des Kantons Neuenburg. Zum Beispiel die Ausbildung der Gefängniswärter verbessern. Dass die drei Konkordate in der Schweiz unterschiedliche Regeln und Begriffe hätten, sei auch nicht gut.
Wir müssen jetzt das prüfen, um vielleicht auch eine Harmonisierung zwischen die Konkordate zu finden mit meinen Kollegen.
Das ist Sache der Eidgenössischen Justizdirektorenkonferenz.
Griechenland ist in Aufruhr. Das Diktat der mächtigen Europas, die Volksabstimmung über das Sparpaket abzublasen, beschäftigt die Menschen. Und heute Abend steht die nächste wichtige Entscheidung an. Papandreou und seine Regierung stellen sich einer weiteren Vertrauensabstimmung. Unsere Mitarbeiterin Rodothea Seralidou hat den Menschen in Athen den Puls gefühlt.
Das Café Neon Ellas ist ein kleines, traditionelles Café im Süden Athens. An einem der Tische sitzen Thodoris Dalas und sein Kumpel Petros. Dass der griechische Premierminister ein Referendum ankündigt und es dann wieder zurücknimmt, findet Thodoris Dalas unverantwortlich. Es war, um es harmlos zu formulieren, ein total unglücklicher Moment des Ministerpräsidenten. Er hat damit das Land international lächerlich gemacht. Es ist doch nicht möglich, dass die Griechen über etwas so Kompliziertes abstimmen sollen, wovon sie keine Ahnung haben. Anders als Thodoris glaubt sein Freund Petros nicht, dass die Idee eines Referendums von vornherein falsch war. Er sieht die heftigen Reaktionen auf ein mögliches Referendum als einen Beweis mangelnder Demokratie in Europa. Ich verstehe einfach nicht, warum ganz Europa Angst vor einer Volksabstimmung hat. Haben sie Angst vor der Demokratie? Ich denke, die Märkte herrschen über Europa. Es fehlen heute Politiker wie Delors und Helmut Schmidt. Seit gestern fühle ich mich nicht mehr so sehr als Europäer. Die zwei Freunde verstehen nicht, warum Papandreou noch an der Macht ist. Der griechische Premier hätte sich schon längst von seinem Amt verabschieden sollen, sagt Thodoris.
So
einem Empfang auf dem Krisengipfel in Cannes hätte er zurücktreten sollen. Sarkozy und Merkel haben über das griechische Referendum entschieden, ohne den griechischen Premierminister zu fragen. Es gibt nichts Peinlicheres für einen Premierminister, als dass andere über innere Angelegenheiten seines Landes entscheiden. Thodoris glaubt, dass die Regierung seit langem die Unterstützung des Volkes verloren hat. Deshalb hofft er jetzt, dass es so schnell wie möglich Neuwahlen gibt. Doch das hängt vor allem von der heutigen Abstimmung im Parlament ab. Verliert Papandreou das Vertrauensvotum, muss es zu vorgezogenen Neuwahlen kommen. Thodoris ist sich sicher, die heutige Abstimmung wird für Papandreou so oder so das politische Aus bedeuten. Nein, er gewinnt die Vertrauensfrage nicht. Aber auch wenn er sie gewinnen würde, könnte er nicht mehr weiter regieren. Mit den 151 Abgeordneten und diesem Regierungsstil. Die eigenen Abgeordneten stehen ja nicht mehr hinter ihm. Da muss ich nichts mehr hinzufügen.
Stimmungsbild aus Athen. auch in Athen sitzt und arbeitet Werner van Gent. Er ist um eins Gast im Tagesgespräch zur griechischen Tragödie. Der Stromkonzern Alpiq muss umbauen. Er ist zu wenig rentabel und für die Zukunft schlecht aufgestellt. Das hat Alpiq-Chef Hans Schweikart bekannt gegeben. 450 Stellen werden abgebaut, verschiedene Geschäftsbereiche werden geschlossen oder neu zusammengefasst. Dazu gehört auch der Bereich Stromhandel. Das lässt aufhorchen, denn Alpiq ist nicht der einzige Stromkonzern in der Schweiz, der in diesem Bereich federn lassen musste. Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer.
Einer der beiden Chefs, die bei der Alpiq wegen der Restrukturierung gehen müssen, ist der Leiter Trading und Services. Und das nicht zufällig. An der Strombörse hat die Alpiq viel Geld verloren, weil sie die Entwicklungen auf dem europäischen Strommarkt offenbar falsch eingeschätzt hat. Der Westschweizer Konzern ist bei weitem nicht der einzige mit diesem Problem. Alle Schweizer Stromkonzerne verdienen an der Strombörse mit dieser Art risikoreicher Geschäfte, wie man sie auch aus der Finanzbranche kennt, kaum mehr Geld. Am härtesten traf es schon vor knapp einem Jahr die Laufenburger EGL. Nachdem einige Händler rund 50 Millionen Franken an der Strombörse verspielt hatten, zog die Axpo-Tochtergesellschaft die Handbremse, die Entlassung ganzer Teams war die Folge. Dass die Schweizer an diesem hochriskanten Markt überhaupt tätig sind, hat mit der Goldgräberstimmung zu tun, die dort lange Zeit herrschte. Alle Beteiligten verdienten bis vor ein paar Jahren noch Millionen mit dem Geschäft. Dann aber schätzten Schweizer Händler offenbar den Markt falsch ein. Die Händler spekulierten nämlich auf künftige Stromknappheit im europäischen Markt, weil man mit einem stark steigenden Strombedarf rechnete. Doch plötzlich kam die Finanzkrise. Die Folge? Zu viel Strom, nicht zu wenig. Und große Verluste für all jene Händler, die auf Knappheit gewettet hatten. Dass die Händler überhaupt so viel Geld verspielen konnten, hatte auch mit einem mangelnden Risikobewusstsein der Stromfirmen in diesem Bereich zu tun. Zudem ist der Markt gesetzlich nicht so stark eingeschränkt, ähnlich wie dies vor der Wirtschaftskrise auf dem Schweizer Finanzmarkt war. Jetzt merken die Stromfirmen offenbar langsam, dass sie ihr Geld derzeit an ganz anderen Orten brauchen als an der Strombörse, nämlich unter anderem für den Ausstieg aus der Atomenergie. Ein anderer Bereich übrigens, dessen Wandel die Stromunternehmer völlig falsch eingeschätzt haben.
Für die Schweizer Wirtschaft sieht es nicht gut aus. Die Unternehmen sind pessimistisch, was die Entwicklung in den nächsten 6 Monaten angeht. Überall, bei Industrie-, Bau- und Dienstleistungsunternehmen, erhielten die Konjunkturforscher der KOF in ihrer letzten Umfrage negative Antworten. Ein anderes Bild vermittelt der Elektro- und Automationsriese ABB. Dort blickt man 5 Jahre in die Zukunft und erwartet Wachstum. Tobias Fessler über die unterschiedlichen Stimmungen.
Von Krise keine Spur. Die ABB will kräftig weiterwachsen. 7-10% mehr Umsatz in den nächsten 5 Jahren, das ist das erklärte Ziel. ABB will damit rund doppelt so schnell wachsen wie der Markt. Und auch die Gewinnmarge soll weiterhin zwischen 13-18% liegen. Ein ambitiöses Unterfangen, denn das wirtschaftliche Umfeld, das gibt auch ABB-CEO Joe Hogan zu, ist schwierig und die Unsicherheit derzeit groß. Investitionen würden zurückgehalten.
It always does. I mean, it's very uncertain. We see some investment being held back because of the uncertainties in the marketplace. But I think it's the world we live in today. We remain optimistic that.
Er bleibe aber optimistisch, dass Europa und die USA ihre Probleme lösen werden. Ob schon die nächsten 18 Monate schwierig würden für die Weltwirtschaft, geht man bei der ABB nicht von einer Rezession aus. Und sollte sich die Wirtschaftslage dramatisch verschlechtern, werde man gleich reagieren wie vor 3 Jahren.
If that changes, then we'll do the same thing we did in 2009 with the past crisis. We'll have to change momentum and course and focus on the businesses to make sure that we balance it properly, depending on what the economic time is.
Den Markt analysieren, Kosten senken, umbauen, dies wenn nötig. In der Schweiz stehe die ABB derzeit sehr gut da, sagt ein zufriedener Hogan.
Well, Switzerland, you know, has grown very well for us. You look at our gas-insulated switchgear, you know, here in Oerlikon, and our Baden facility with turbochargers. We made a massive investment, and we continue to invest in Lenzburg with our.
Man habe in den letzten Jahren sehr viel investiert in der Schweiz, und das werde auch weiter so bleiben. Die ABB-Standorte in der Schweiz hätten eine gute Zukunft. Deutlich weniger optimistisch als die ABB blickt das Gros der Schweizer Industrieunternehmen in die Zukunft. Das zeigt die KOV-Umfrage in den Industrie-, Bau- und Dienstleistungssektoren. Der Leiter der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, Jan Egbert Sturm.
Wir sehen, dass einerseits die Lagebeurteilung sich deutlich verschlechtert hat. Das deutet darauf hin, dass wir eine Verlangsamung der Dynamik sehen werden. Und noch viel stärker ist die Erwartungshaltung bei den Firmen. Man geht davon aus, dass die Zukunft deutlich ungünstiger sein wird.
Die Abkühlung zeichnet sich in praktisch allen Wirtschaftszweigen ab. Vor allem die exportorientierten Branchen der Industrie und das Gastgewerbe seien besonders betroffen. Eine Rezession ist für Sturm nicht in Sicht, doch Stagnation der Wirtschaft sei ein realistisches Szenario. Sorgen bereiten die Frankenstärke und die Schulden- und Griechenlandkrise in Europa.
Es sorgt dafür, dass die Unsicherheit groß ist und damit auch die Zurückhaltung in der Schweizer Industrie. Die Investitionspläne werden wahrscheinlich zurückgeschraubt und auch die Beschäftigungsvorstellungen sind etwas vorsichtiger geworden. Und damit sieht man, die Stimmung wird langsam zur Realität.
Betroffen sind dabei in erster Linie kleinere und mittlere Unternehmen, also jene, die nicht genügend Alternativen offen haben, um weniger Umsatz wettzumachen. Und sie haben oft eine zu kleine Marktmacht, um weiterhin genug hohe Preise durchzusetzen. Eine ABB hat es da leichter. Sie ist groß, in vielen Bereichen Marktführerin, verzeichnet eine stabile Gewinnmarge und hat so in einer Krise auch den längeren Atem. Schon allein deshalb kann sie zuversichtlicher sein.
Schon wieder machen Zürcher Fußballfans Negativschlagzeilen, diesmal nicht in der Schweiz, sondern im Ausland in Rom. Kurz vor dem gestrigen Spiel des FC Zürich gegen Lazio Rom explodierte in der Hand eines Zürcher Fans ein Feuerwerkskörper. Der Mann verletzte sich schwer an der Hand und liegt im Spital. Mehrere weitere Fans wurden verwundet. Wie kann man so etwas künftig verhindern? Der FC Zürich reagiert mit einer Sofortmaßnahme, weitere sind in Diskussion. Zürich-Korrespondent Gudin Vinzenz.
700 Fans waren aus Zürich zum Spiel nach Rom angereist. Als kurz vor Beginn die Mannschaften aufs Feld kamen, gingen die Emotionen hoch, auch im Zürcher Sektor. Knallkörper wurden gezündet und eben auch eine gefährliche Petarde. Rauchschwaden, brennende Petarden, das sind Bilder, die man sonst in italienischen Stadien kaum mehr sieht. Seit 5 Jahren wird erfolgreich mit scharfen Kontrollen dagegen vorgegangen. Passiert es doch, gibt es für den fehlbaren Fan ein mehrjähriges Stadionverbot und oft auch eine Buße. Das droht jetzt auch dem Zürcher Fan. Dass die Stadionverbote dann auch durchgesetzt werden, dafür sorgen Identitätskontrollen. Tickets bekommt in vielen italienischen Stadien nur, wer einen Ausweis vorlegt. Und in der Schweiz? Hier sagt der Mediensprecher des FC Zürich, Giovanni Marti, nach dem Vorfall von gestern:
Ich denke, dass momentan der Verein oder die Vereinsleitung wirklich bestürzt ist über die Vorkommnisse von gestern und dass die Vereinsleitung jetzt Maßnahmen einleiten wird, damit endlich die Vernunft in der Kurve, in der Fankurve einkehren wird.
Eine Sofortmaßnahme hat der Club nach dem Vorfall gestern beschlossen. Für das nächste Auswärtsspiel in der Europa League in Lissabon verkauft er keine Tickets an Fans. Mit anderen Worten:
Der Gästesektor im Stadion in Lissabon wird Anfang Dezember leer bleiben.
Daneben kündigt der FCZ weitere, griffige Maßnahmen an, nur konkreter wird er noch nicht. Dabei lägen Vorschläge auf dem Tisch. Einen Monat ist es her, da musste erstmals in der Geschichte des Schweizer Fußballs ein Spiel wegen Ausschreitungen abgebrochen werden, nachdem ein FCZ-Fan einen Pyro in eine Gruppe GC-Fans geworfen hatte. Danach machte das Schlagwort Nulltoleranz die Runde. Die Stadt Zürich, die das Letzigrund-Stadion betreibt, forderte Spielabbrüche, sobald ein Feuerwerkskörper gezündet wird. Die Grasshoppers stellten einen entsprechenden Antrag bei der Nationalliga der Swiss Football League. Diese reagierte aber skeptisch. Präsident Thomas Grimm sagte damals:
Ich persönlich habe das Gefühl, dass die Lösung von GC jetzt radikal ist, weil man gibt den Leuten, die dort in der Kurve hocken, Macht, Einfluss auf das Spielresultat zu nehmen. Und das wird immer noch auf dem grünen Rasen ausgespielt werden.
Seither wartet man auf einen Entscheid. Am Vormittag war niemand von der Liga für eine Stellungnahme zu erreichen. Die kantonalen Polizeidirektoren haben in Eigenregie schon im Spätsommer ein weitergehendes Maßnahmenpaket gegen den Hooliganismus geschnürt. Sie wollen Fußballspiele bewilligungspflichtig machen und strenge Identitätskontrollen von Fangruppen einführen. Dass diese etwas bringen, hat Italien bewiesen.
Wenn der Winter naht, füllen sich jeweils die Notschlafstellen. Auch in Zürich suchen dort Jahr für Jahr mehr Menschen Schutz vor der Kälte. Und zunehmend bleiben sie auch länger in diesen Notschlafstellen, die ja eigentlich eine Notlösung sein sollten. Als Entlastung gibt es seit letztem Dezember in Zürich eine sogenannte Nachtpension. Sie bietet Menschen ohne Zuhause eine Art Hotelzimmer auf Zeit. Ein Versuch, der in der Schweiz einzigartig ist. Klaus Ammann hat die Zürcher Nachtpension besucht.
Marianne Spieler, die Leiterin der Zürcher Nachtpension, führt durch das mehrstöckige Haus im Zürcher Stadtkreis 4.
Da gibt es einen Aufenthaltsraum, wo die Leute sich auch noch etwas Kleines warm machen können. Der wird nicht so viel benutzt, weil die Leute kommen und die sind sehr müde und gehen ins Zimmer zum Schlafen. Aber jetzt können wir ja mal oben schauen. Dieser Herr, der musste jetzt gerade noch sein Zimmer in Ordnung bringen, was er wunderbar macht. Super.
Gemacht hat.
Lange Haare, dunkle Hose, schwarzes T-Shirt. Der Mann sieht müde aus. Er ist froh, dass er seit kurzem hier wohnen darf.
Ich habe draußen geschlafen.
Hier drin, in der Nachtpension, ist der Mann einer von zurzeit 15 Bewohnern. Mehrheitlich leben hier Männer im Alter zwischen 26 und 70 Jahren. Es sind Menschen mit ganz unterschiedlichen Geschichten. Viele sind süchtig und oder psychisch krank. Gemeinsam ist allen, dass sie es bis jetzt nirgends auf die Dauer aushielten. Hier werden sie anders als in der Notschlafstelle persönlich betreut. Sie dürfen bis zu einem Jahr bleiben und sie haben ein eigenes Zimmer.
Also in dem Zimmer hat ein Bett, die Wäsche, Frottewäsche, das stellen wir zur Verfügung. Einen Schrank, einen Tisch und einen Kühlschrank, weil das Bier ist besser, wenn es kalt ist. Sie dürfen Bier trinken.
Die Regeln sind klar. In der Nachtpension müssen alle ihr Zimmer und die gemeinsamen Toiletten und Duschen in Ordnung halten. Besucher werden nicht eingelassen. Und vor allem tagsüber ist die Nachtpension geschlossen.
Ja, der ganze Tag wäre natürlich auch schön, oder? Man hat einfach vom 7. Viertel auf 7. bis am Morgen um 9. halt sein Zimmer, oder? Man muss halt mit dem, was man hat, zufrieden sein.
Der Mann hätte natürlich gerne wieder eine eigene Wohnung.
Ich bin auch immer am Schauen, aber scheiterweise bewölkt. Oder?
Warum? Zu teuer?
Ja, nicht einmal wegen dem. Man hat irgendwie gar keine Chance mehr, oder?
Direkt in eine normale Wohnung zögern tatsächlich die wenigsten von hier aus, sagt auch Marianne Spieler. Gerade um trotzdem eine Nachfolgelösung zu finden, zwinge man die Bewohner der Nachpension, tagsüber das Haus zu verlassen.
Durch das werden sie motiviert, zum Beispiel mit der Beiständin zu schauen, was gibt es dann für Wohnmöglichkeiten. Und es gibt, also wenn jemand auch wieder die Möglichkeit hat, das Zimmer anständig in Ordnung zu haben. Vielleicht haben wir dann organisiert, dass er die Medikamente wieder regelmäßig einnimmt. Das ist eine Stabilität. Und somit gelingt es ihm auch wieder, seine Wohnsituation zu verändern.
So seien bis jetzt praktisch alle Bewohner der Nachtpension nach ein paar Monaten weitergezogen in Institutionen wie das begleitete Wohnen, das betreute Wohnen oder auch in eine psychiatrische Klinik. Einigen gelinge dank der Nachpension ein Schritt hin zur Reintegration in die Gesellschaft, aber natürlich nicht allen, sagt Rolf Schuppli, der Leiter des Bereichs Wohnen und Obdach der Stadt Zürich. Trotzdem zieht er eine positive Bilanz nach einem Jahr Nachtpension.
Es ist uns gelungen, mit einem innovativen oder vielleicht auch einem mutigen Projekt die Notschlafstelle konkret zu entlasten. Ganz einfach gesagt, um diese 15 Plätze, die jetzt hier belegt sind, ist die Belegung in der Notschlafstelle während der letzten Monate zurückgegangen. Selbstverständlich sind wir gespannt, wie sich jetzt dann im November, Dezember während der kalten Jahreszeit die Belegung entwickelt.
Die Nachtpension ist vorerst ein Versuch. Ende 2012 entscheidet die Stadt Zürich, ob sie definitiv weitergeführt wird.
Besuch in der Nachtpension von Zürich, das war eine Reportage von Klaus Ammann. Gleich eins, Griechenland. Dramatisch verschuldet und auch politisch scheinbar bankrott. Das ist der Stoff fürs Tagesgespräch mit Werner van Gent in Athen. Tagesgespräch im ersten und vierten, nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Ursula Furgler.
Nachlässigkeiten und Missverständnisse haben die Flucht eines verwahrten Sexualstraftäters begünstigt. Das zeigt ein Bericht im Auftrag der Neuenburger Behörden. Außerdem habe das Personal der Strafanstalt Bellevue trotz Warnungen auf angemessene Sicherheitsmaßnahmen verzichtet. Nach dem schweren Pyrounfall am Europa-League-Spiel in Rom ergreift der FC Zürich Maßnahmen. Für das nächste Auswärtsspiel der Europa League im Dezember in Lissabon gibt es für die Zürcher Fans keine Tickets für den Gästesektor. Die Schweizer Firmen sind wenig zuversichtlich für das nächste halbe Jahr. Eine Umfrage der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich zeigt, die Geschäftslage hat sich in fast allen Bereichen verschlechtert, außer in der Baubranche und bei den Versicherungen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.